Domradio Menschen.
Weniger Hirte, mehr Schaf sein. Das hat sich der ehemalige, muss ich jetzt sagen, Dompropst Norbert Feldhoff zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand für die kommende Zeit gewünscht. Norbert Feldhoff war Generalvikar unter zwei Kardinälen, stand als Dompropst in der ersten Reihe ganz im Rampenlicht, wann immer es, aus welchem Grund auch immer, um den Kölner Dom ging und setzte noch im letzten Moment seiner Amtszeit ein weltweit beachtetes Zeichen für mehr Menschlichkeit, als er den Dom anlässlich einer Pegida-Demonstration die Beleuchtung abschalten ließ. Jetzt hat Norbert Feldhoff mehr Zeit, zum Beispiel um in dieser Sendung Menschen aus seinem Leben zu erzählen, von denen sich einer der schönsten Teile an der Möhn abgespielt hat. Herzlich willkommen, Norbert Feldhoff. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen, und heute zu Gast ist Norbert Feldhoff. Die Sendung fängt wie immer mit dem Fragebogen an. Da machen wir bei Ihnen keine Ausnahme. Alter deswegen?
75.
Mussten Sie kurz nachdenken, oder?
Ja, das ist, je älter man wird, desto mehr muss man nachdenken.
Dass der kleine Nachzügler ein kleiner Junge war, hieß für meine großen älteren Schwestern?
Wir versuchen, den zu verwöhnen.
Ah, und für mich?
Ich kämpfe seit meiner Geburt um die Gleichberechtigung des Mannes.
Da kommen wir drauf zurück, dass mein Vater wegen einer Auseinandersetzung mit den Nazis früh pensioniert wurde. Hat ihn, also den Vater?
Schon sehr mitgenommen und eine eindeutige Einstellung zum Nationalsozialismus verursacht.
Dass meine Mutter emanzipiert war und auch ihre Mutter emanzipiert war, wusste ich spätestens als?
Ich Student war.
8 wunderbare Jahre von 3 bis 11 in einer Holzhütte an der Möhn zu leben, in der Zeit konnte ich?
Als Kind mich wunderbar entwickeln.
Heute könnte ich dennoch nie mehr aufs Land ziehen, weil?
Ich brauche das Klima der Stadt, die kulturellen Möglichkeiten, auch die Geschäfte in der Nähe. Ja.
Als ich meinen Abituraufsatz schrieb, lasen meine Eltern zum ersten Mal?
Die drängten mich zu schreiben, was ich denn werden wollte, und dann habe ich gesagt, Priester.
Dass heute meine ganze Familie tot ist und ich alleine übrig bin, ist?
Das hat mich nicht so sehr überrascht, da ich so viel jünger bin, als meine Geschwister und meine Eltern verhältnismäßig alt waren, als ich geboren wurde. Damit habe ich immer gerechnet.
Zu meiner Primiz kamen 30 Priester, weil?
Die Kontakt zur ganzen Familie hatten.
Während des Studiums habe ich mir geschworen, dass ich nie in einer kirchlichen Verwaltung arbeiten will, weil?
Ich Priester werden wollte, Kaplan und Pfarrer.
Dass ich doch fast mein ganzes Priesterleben in der Verwaltung gearbeitet habe, ist?
Eine Überraschung für mich gewesen, was ich aber auch gerne gemacht habe.
Kardinal Höffner war für mich?
Ein absolutes Vorbild.
Fast 30 Jahre Generalvikar zu sein, bedeutet vor allem?
Wachsam zu sein.
Der heftigste Konflikt, den ich bewältigen musste, war?
Schwangerschaftskonfliktberatung.
Dompropst wollte ich gerne werden. Dafür habe ich mich beworben, weil?
Ich musste noch beschäftigt sein. Ich war knapp 65, als ich als Generalvikar aufhörte, und ich wäre eine Zeitbombe gewesen, wenn ich ohne Beschäftigung hier rumgelaufen wäre.
Der Dompropst wird Domherr genannt. Ist der Domherr Herr des Domes?
Ja.
Als ich dem Richterfenster den Zuschlag gab, ahnte ich nicht,
dass Kardinal Meißner das Fenster so ablehnen würde.
Als ich beschloss, die Beleuchtung des Domes abzuschalten, wollte ich?
Der Pegida-Demonstration, die auf dem Roncalli-Platz geplant war, keinen leuchtenden Hintergrund geben.
Dass Reaktionen aus der ganzen Welt dazu kamen, war für mich?
Eine völlige Überraschung.
Das Schönste am Karneval ist?
Der Zug.
Der Zug? Okay. Das Schönste am Leben ist?
Es in Ruhe genießen.
Der Tod ist?
etwas Unausweichliches.
Gott ist?
Das große Rätsel, dem man vertrauen kann.
Heute zu Gast ist, ja, wie soll ich es sagen, der ehemalige Dompropst Norbert Feldhoff. Norbert Feldhoff, darf ich Sie mit Norbert Feldhoff anreden? Wie soll ich Sie anreden und wie klingt das in Ihren Ohren, ehemaliger?
Also ehemaliger Dompropst finde ich blöd.
Okay.
Das ist eine Beschreibung, aber keine vernünftige Anrede. Die Frage kommt ja ständig auf mich zu. Dann sage ich, ich habe seit Geburt einen Namen, reden Sie mich mit dem Namen an, das ist die vernünftigste Methode.
Also darf ich Norbert Feldhoff sagen?
Ja.
Dankeschön. Ja. Ich habe zu Hause gesessen und mich gefragt, wie ich das tun soll und dabei habe ich auf Ihren Lebenslauf geschaut, den habe ich auch extra mitgebracht. Da stehen ja so Sachen wie drin wie residierender Domkapitular oder Ehrenprälat seiner Heiligkeit oder apostolischer Pronotator und so weiter. Ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Das sind alles Titel, aber die... Wie so Etiketten, die legen Sie ab oder die brauchen Sie nicht in der Anrede?
Ja, als ich Generalvikar wurde, 35 Jahre alt, sagte der Prälat Daniels, der war mein Konviktsdirektor und da mein Stellvertreter, du musst jetzt sofort Prälat werden, weil ein Generalvikar anderen Priestern auch solche Titel päpstlicher Nennung überreicht. Das ist eine Arbeitsausstattung, wie man Kugelschreiber braucht oder okay. So. Mit 35 Jahren hatte ich keinerlei Verdienste und das war ein guter Einstieg. Das ist ein schmückendes Beiwerk, ein Anzug, die Schuhe oder so etwas. Dann bin ich noch später Protonotar geworden. Kein Mensch kann das sich merken. Alles das hat Papst Franziskus abgeschafft. Es gibt diese Ernennungen nicht mehr. Die Titel, die man bekommen hat, behält man natürlich. Da hat er nichts rückgängig gemacht, aber sie werden nicht mehr neu verliehen.
Aber die Jugend wird nicht Protonotator.
Nein, ich bin der letzte Protonotar. Das ist ein reiner Ehrentitel, mit dem in Deutschland keiner was anfangen kann.
Deswegen habe ich sie aufgepickt, weil es so selten ist. Sie waren, es haben schon gesagt, fast 30 Jahre Generalvikar, seit 2004 Dompropst und haben ohne Zweifel, ganz viele Kollegen haben das über Sie geschrieben, also journalistische Kollegen, eine Karriere als Spitzenmanager in der Kirche gemacht. Am 1. März sind Sie entpflichtet worden und da könnte man ja denken, da kommt das große schwarze Loch vorbei und verschlingt einen. Aber erstens wirken sie nicht so und zweitens glaube ich, das schwarze Loch steht, wenn, dann weit entfernt in der Warteschlange, oder?
Ich hoffe, dass es nicht kommt. Sicher sein kann man natürlich nie. Aber ich bin mit anderen Problemen im Leben fertig geworden. So hoffe ich auch, dass ich mit der Ruhe fertig werde. Noch ist die gar nicht ganz eingezogen. Ich bin noch täglich mit ein, zwei Terminen, die nächsten Tage jeden Abend mit einem Termin beglückt, auch schöne Termine. Also ich leide noch nicht unter dem Ruhestand und ich hoffe, dass auch kein Leid kommen wird.
Das haben Sie schön gesagt, dass kein Leid kommen wird. Dann muss sich ja was geändert haben. Sie haben eben im Fragebogen gesagt, mit 65, also ich, da musste ich ein Amt haben, sonst wäre ich zu einem Problem geworden. Da hat sich jetzt was verschoben. Mit 75 wären Sie kein Problem.
Etwas anders ist. Erstens mal bin ich 10 Jahre älter und ich war mit 65 schon auch chronisch krank, aber konnte arbeiten. Und hoffe, im Kopf noch in Ordnung gewesen zu sein. Ich wäre für das Bistum ein Problem geworden. Mensch mit solch einem Wissen, wenn der nicht beschäftigt wäre, das wäre wie ein Hofhund, der tüchtig bellen kann, möglicherweise auch beißen kann, den man plötzlich von der Leine lässt und der keine Aufgabe mehr hat.
Also, das meinte ich, so hatte ich Sie verstanden.
So, insofern wäre das für die anderen auch schlecht gewesen. Und Dompropst ist natürlich eine sehr schöne Aufgabe und deshalb habe ich mich darauf beworben. Das war für mich und für das Bistum wahrscheinlich die richtige Entscheidung.
Bleiben wir doch in diesem sehr schönen Bild. Jetzt ist der Hofhund losgelassen und bellt und beißt er?
Nein, der Hofhund ist ja sowas von lieb geworden.
Oh, der will liegt, nur spielen.
Genau, der Hofhund entwickelt sich zurück zu einem Hundebaby und will spielen.
Genau. Die Mitarbeiter der Dombauhütte haben eine Figur von dem kleinen Spielhund gemacht, eine Steinfigur. Und ich habe mich gefragt, in einem Fernsehfilm gesehen, wo sie davor standen, aber es war noch verhüllt, also sie konnten ihr Steingesicht noch nicht sehen. Wie ist das, wenn man sich selbst ins steinerne Gesicht schaut?
Man fragt sich, ob da eine Ähnlichkeit besteht.
Und war eine?
Also, andere können das ja besser beurteilen als ich, weil ich mich selber nicht sehen kann.
Dann frage ich anders. Wenn Sie das jetzt nicht gewusst hätten und als Domherr zeigt man Ihnen eine neue Figur, hätten Sie sich erkannt?
Ich hätte lange überlegt.
Okay, Mom, der Steinmetz hört jetzt hoffentlich nicht zu. Wenn Sie hätten bleiben können, hätten Sie bleiben wollen?
Nein, ich habe mich als junger Domkapitular mit 36 etwa entschieden für die Schaffung einer Emeritierungsordnung, also der Einführung einer Altersgrenze, eingesetzt. Für die Pfarrer gab es die damals im Erzbistum Köln noch nicht. Das Domkapitel hatte aus bestimmten Grund vorher eine Altersgrenze als das Bistum für die Pfarrer. Und ich habe mich in allen Bereichen, bei Vereinen und bei Institutionen für Altersgrenzen eingesetzt. Ich halte es für falsch, dass man am Ende mit einem möglicherweise verdienstvollen Menschen ringen muss. Es würde Zeit, dass er aufhört. Es ist die humanere Methode, dass man eine objektive Altersgrenze hat. Dann sagt der ein oder andere vielleicht sogar ehrlich, es wäre noch gut, wenn der weitermachte. Ob das immer stimmt, weiß man ja nicht. Aber man muss nicht ringen mit einem Menschen. Ich habe das mit Pfarrern erlebt, wie schwierig das ist. Dann sagt man natürlich, der Papst ist auch über 75. Mhm. Ich weiß, dass es Ausnahmen gibt. Mhm. Die stelle ich überhaupt nicht in Frage. Aber man sollte von den Ausnahmen die Ausnahme nicht zur Regel machen. Und das Menschlichere ist, dass eine Ordnung, ein Gesetz da ist, dass man aufhört. Und da bin ich nun seit 40 Jahren von überzeugt. Insofern bin ich sehr bewusst auf dieses Ende zugegangen.
Das Menschlichere ist, dass es eine Ordnung gibt, haben Sie gerade gesagt. Da spricht möglicherweise der Verwaltungsmensch und Kardinal Wölke hat das in seiner Abschlussrede auch gesagt, also Sie haben vor 40 Jahren sozusagen sich selbst einen Schlusspunkt gesetzt. Der ist jetzt gerade dann gekommen. Heute sind Sie ein Stadtmensch und als Kind waren Sie auf dem Land glücklich, an der Möhn. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der frisch in den Ruhestand geschickte Dompropst Norbert Feldhoff. Norbert Feldhoff, Sie waren 3 Jahre alt, als sich Ihr Leben für 8 lange Jahre geändert hat. Für Sie waren das traumhaft schöne Jahre, für die Erwachsenen in der Familie, das waren alle außer Ihnen. War das vielleicht kein Albtraum, aber es waren doch schwere Jahre. Was ist passiert, als Sie 3 Jahre alt waren?
Ich bin in Düsseldorf geboren. Wir wohnten da auf einer Etage in einem Miethaus. Und im Frühjahr 1943 fielen Bomben, unter anderem auf dieses Haus. Wir waren unten im Luftschutzkeller. Gott sei Dank ist uns nichts passiert, obwohl eine Wand einstürzte vom Luftschutzkeller. Und wie bei zigtausend Menschen hatten meine Eltern, meine Familie nur das, was in dem Koffer war. Alles andere war weg. Meine älteste Schwester war damals schon Lehrerin an der Landwirtschaftsschule in Soest und glücklicherweise hatte die Leiterin der Schule mit ihrer Familie so ein Wochenendhaus, selbst gezimmert, so in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und die hat dieses Haus uns sofort zur Verfügung gestellt, sodass wir da einziehen konnten. Kein fließendes Wasser, worunter kein Knabe leidet, wenn er nicht von Anfang an durch Duschen verwöhnt worden ist. Das ist bei heutigen Kindern schon anders. Ich habe das erste Mal ein eigenes Zimmer gehabt, als ich Student war, ein eigenes Zimmer. Und Eine Dusche hatten wir auch in Düsseldorf später, nicht eine Badewanne war da. Also es war spartanisch, aber wunderschön.
Wenn Sie sagen, da ist eine Wand neben uns eingestürzt, sind das Dinge, die Sie aus Erzählungen wissen oder haben Sie eine eigene Erinnerung daran?
Überhaupt keine eigene Erinnerung mehr, dazu war ich zu jung. Das weiß ich nur von Erzählungen. Wohl hatte ich einige Jahre eine Erinnerung, heute nicht mehr, von einem immensen Brandschaden auf der anderen Seite der Straße. Da war eine Bombe auf eine Tankstelle geflogen. Und natürlich der Sprit, der da gelagert war, hat zu wahnsinnigen Stichflammen geführt. Das muss mich als Kind sehr betroffen gemacht haben. Und der Lärm. Ich war als Kind außerordentlich lärmempfindlich, hatte Angst vor einer Lokomotive, damalige. Später war das weg, mein Vater hat mich da immer gezwungen. Aber das sind anfangs Reste, Erinnerungsreste gewesen, die sind aber seit Jahrzehnten weg.
Ich würde gerne kurz an der Möhne noch ein bisschen bleiben, denn Sie haben gesagt, diese 8 Jahre, die waren für mich wirklich sehr prägend. Sie haben von Füchsen und von Rehen erzählt und davon, dass Sie da einfach unterwegs waren draußen.
Ja, also ich vermute, dass es heute nur wenige Kinder gibt, die eine so glückliche Kindheit hatten. Ich hatte einen eigenen Hund, eigene Katze, Kaninchen, Hühner, später auch Gänse. Der Fuchs klaute uns schon mal einen Huhn. Mit meinem Vater ging ich dann an den Fuchsbau und habe sehr darunter gelitten, wenn dann die, wir kannten jedes Huhn hatte einen Namen, die Federn des Huhns da an dem Fuchsbau noch zu finden waren. Also das bunte Leben in der Natur, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ganz einfach, ganz bescheiden, aber wunderschön. Kaum ein Kind kann das heute so genießen.
Sie sind der späte Nachzügler und der einzige überlebende Junge. Sie hatten einen Bruder, der ist aber gestorben. Und Sie haben im Fragebogen schon gesagt, also das war die Lizenz oder das Abo zur Verwöhnung, um verwöhnt zu werden. Sowas kann ja total schief gehen. Also wenn dann noch irgendwie 18 Jahre später, also Ihre älteste Schwester war 18 Jahre, dann kommt noch so ein kleiner Junge, alle anderen sind Mädchen. Aber es ist nicht schief gegangen. Woran liegt das? Obwohl Sie so verwöhnt worden sind.
Naja, also dagegen wehre ich mich natürlich, gegen solch eine Aussage ständig. Aber objektiv ist es nicht ganz falsch. Aber die Kriegssituation muss man bedenken. Ich bin also im November 39 geboren. Der Krieg hatte gerade begonnen. Und 43 wurden wir ausgebombt. Meine älteste Schwester war schon im Beruf. Die anderen im Arbeitsdienst, die zweite und die jüngste machte noch Abitur, blieb in Düsseldorf. Die Familie war also auseinandergerissen. Nur dann und wann waren die da. Ich hatte ein absolut positives Verhältnis zu meinen älteren Schwestern. Meine Mutter hat allerdings bei meiner Geburt, als wir noch in Düsseldorf wohlbehalten lebten, ihren Töchtern gesagt, erziehen tun wir den. Also da war schon eine klare Linie von meinen Eltern. Und ich habe das letzte Jahr als völlig unproblematisch empfunden, was ich erst sehr spät erfahren habe, was für mich normal war. Meine 3 Schwestern hatten nicht nur Abitur, sondern hatten alle 3 studiert, in den 20er Jahren vor Jahrhundert geboren, dass das was Besonderes war. Das war für mich normal. Ne? Aber das war nicht für die Generation normal.
Und auch Ihre Mutter als Lehrerin war für die Generation nicht normal und Ihre Großmutter war für Ihre Generation auch nicht normal. Also Sie hatten diese starke weibliche, heute würde man sagen, emanzipatorische Strömung in der Familie und flapsig sagen Sie, deswegen musste ich mich als Mann emanzipieren.
Ja, ist klar. Also da muss man sich ja deutlich von abgrenzen. Es war also Emanzipation, das Wort kam nicht vor. Das kam nicht vor.
Logisch.
Also aber das war nicht, der Begriff kam nicht vor. Aber für mich und für meinen Vater war die Gleichberechtigung der Frauen, Ausbildung und so selbstverständlich. Und die Großmutter, die Mutter meiner Mutter, eine Kauf, Frau, die Frau eines Kaufmanns in Düsseldorf, die traf sich mit bürgerlichen Freundinnen und überlegten im 19. Jahrhundert, wie man Töchter fördern konnte. Das ist für diese Zeit ungewöhnlich, aber in meiner, und das habe ich erst sehr spät begriffen, dass sowas ungewöhnlich war für die Zeit.
Logisch, Kinder nehmen immer die Welt, die sie vorfinden, als normal. Das ist normal, dass Kinder das so tun. Was ich mich gefragt habe, ist, Sie haben gerade gesagt, für meinen Vater und für mich war das immer klar, eine gleichberechtigte Ausbildung von Jungs und Mädchen. In der Kirche kann man ja lange darüber streiten. Wir müssen jetzt nicht über die Rolle der Frau in der Kirche reden. Aber hat das Ihren Blick auf die Rolle der Frau in der Kirche denn verändert, geprägt?
Also, ich hätte als Generalvikar gern mehr Frauen in leitenden Funktionen gehabt. Habe mich auch darum bemüht. Ich war aber immer gegen eine Entscheidung, auf jeden Fall eine Frau, ganz gleich, ob dann die Qualifikation besser ist als die eines Mannes oder schlechter. Da dient man Frauen nicht mit. Also bei gleicher Qualifikation hätte ich immer Frauen vorgezogen bei Einstellungen. Das Problem war damals größer als heute. Es kamen zu wenig, die sich beworben haben. Also zum Beispiel, als wir einen Diözesan-Caritas-Direktor gesucht haben, hatten wir hinterher 8 in der engeren Auswahl. Ich weiß nicht, ob da noch eine Frau drunter war. Also bei einer nüchternen Analyse, es gibt heute mehrere sehr gute Diözesan-Caritas-Direktorin, das geht, aber der Prozess dauert. Mein Wille war immer da. Ich glaube auch, dass ich unproblematisch mit Frauen zusammenarbeiten konnte, aber die Förderung in Leitungsstellen ist eine Schwierigkeit.
Norbert Feldhoff, Sie sind Priester geworden und Sie werden das natürlich oft gefragt worden, warum, wieso, weshalb, und es ist, sagen Sie, ganz unspektakulär. Es gab keinen Knall, es gab keinen Blitz, der vom Himmel fuhr und Sie eine Erleuchtung hatten. Irgendwann haben Sie es einfach gewusst und irgendwann haben es auch Ihre Eltern erfahren, auf etwas kreative Weise. Sie haben das im Fragebogen schon erzählt, Sie mussten dann, wie alle damals Abiturienten, mussten einen Abituraufsatz schreiben, in dem es auch darum ging, wie Ihre Zukunft aussehen soll. Und Ihre Eltern haben Sie gedrängt und dann haben Sie es eben gemacht und dann haben Sie es dahingeschrieben. Ich werde Priester.
Ja, ich bin in diesem Bereich ein sehr verschlossener Mensch gewesen. Bin ich noch? Ich weiß es nicht. Manche verstehen das gar nicht, wie ich heute bin, dass ich da früher so anders gewesen sein soll. Jedenfalls, ich habe in der Tat bis zum Augenblick, als ich den Lebenslauf zum Abitur schreiben musste, wo ein Teil war Berufswunsch, mit meinen Eltern nie über den Wunsch gesprochen, Priester zu werden. Das war mir irgendwo peinlich. Ich kann es nicht beschreiben. Aber in dem Augenblick musste ich was sagen. Meine Eltern waren nicht überrascht, weil ich also in der Jugend aktiv mitgearbeitet habe. Ich bin als Kind sehr häufig werktags in der Kirche gewesen. Aber es ist nie darüber gesprochen worden, dass ich Priester werden wollte. Es ist ganz allmählich gewachsen bis zu dem Punkt, boing, da musste ich es sagen.
Da musste es raus. Irgendwann geht es nur noch rechts oder links rum. Ja. Also Ihre Eltern haben sich gefreut. Für Sie war das ja ein langer Prozess gewesen. Dann haben Sie Theologie studiert. Haben Sie das Studium genossen? Hat es Ihnen Spaß gemacht?
Ich habe das Studium, das ist eine schöne Frage. Das war für mich eine notwendige technische Ausbildung für den Beruf Priester. Ich hatte Probleme innerlich, eigentlich auch nicht viel darüber gesprochen, ob ich jemals predigen könnte. Ich bin nicht ein Mensch für Sprachen, obwohl ich Abitur auch Hebräisch schriftlich gemacht habe, im Blick. Deshalb war das mit Priester werden alles schon irgendwo vorbereitet. Ja. Aber ich bin völlig einseitig naturwissenschaftlich, vor allem mathematisch veranlagt. hatte aber auf der anderen Seite auch nie Interesse, Mathematik zu studieren. Das ist eine gewisse Spaltung in mir. Und jetzt so eine Sache, wo man Philosophie... Habe ich überhaupt nichts von gehalten. Also wir hatten Religionsunterricht mit Philosophie.
Das ist
Philosophie.
So spannend. Philosophie hat mir geliebt.
Also Religionsunterricht hat mich überhaupt nicht interessiert.
Okay.
Ich habe da immer eine Eins gehabt, weil ich ja ein braver Mensch war. Mhm. Aber dann so über Nietzsche und so ein Kappes dann also zu reden.
So ein Kappes.
Ja, so war meine damalige Sicht.
Okay,
war
okay,
meine
verstehe.
Damalige Sicht. Also das hat mich eigentlich nicht gereizt. Und dann da auch der Angst, Exegese und Texte interpretieren. Aber ich habe mir gesagt, du musst es machen. Das ist für den Beruf notwendig. Es war für mich überhaupt keine Frage, dass das den Glauben bestärken würde. Der Glaube war da. Und umgekehrt habe ich später jungen Leuten gesagt, glaubt nur nicht, durch Theologiestudium kämt ihr zum Glauben. Wir konnten, waren da irgendwo gewachsen, gefestigt im kirchlichen Raum, konnten dadurch aber auch wunderschön kritisch sein. Mhm. Da war eine innere Sicherheit und konnten, das war der Aufbruch der Theologie, zu der Zeit in den 60er Jahren, ganz munter, frech Theologie studieren. Das hat dann auch Spaß gemacht. Und Ratzinger war der, der mich und viele andere von der inhaltlichen Seite, Fundamentaltheologie, Dogmatik, am meisten fasziniert und begeistert hat.
Ganz kurz sah es während dieses Studiums nach einer Karriere im Kirchenrecht aus. Sie hatten sich in einem Seminar ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Sie hatten keine Ahnung, aber sie haben dann mit einem Referat hochgepokert und hochgewonnen. Der Professor war begeistert und er wollte sofort, dass sie gleich mal im Kirchenrecht promovieren. Sie sind dann mal mit ihren Freunden spazieren gegangen und die haben sie gewarnt. Wovor haben ihre Freunde sie gewarnt?
Die haben mich nicht nur gewarnt, die haben mich mit Schnee beschmissen. Im Schauinsland in Freiburg. Mal, willst du denn ins Kirchengericht gehen oder in das Generalvikariat? Naja, wie gesagt, da will ich nun überhaupt nicht hin. Dann lass das auch sein und dem Rat bin ich radikal gefolgt. Ich bin in kein kirchenrechtliches Seminar mehr gegangen. Ich habe mir kein Buch zum Kirchenrecht gekauft, außer dem Lehrbuch. Und musste dann erfahren, wie das mit der Mathematik war. Solche Sachen fliegen mir zu. Ich habe da nicht nur keine Probleme mit dem Lernen, ich kann das sehr schnell verstehen, hatte auch immer gute Noten, habe aber nichts Besonderes mehr getan, mit dem klaren Ziel, in die Verwaltung willst du auf keinen Fall.
Es gibt Pläne im Leben, die funktionieren und es gibt Pläne, die funktionieren nicht. Das mit der kirchlichen Verwaltung da nicht hinzukommen, das hat mal so ganz und gar nicht funktioniert. Das erzählen wir in der zweiten Stunde und vorher hören wir einen Ausschnitt aus einem Psalm, den Sie uns mitgebracht haben.
Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln. Unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist dir seine Treue. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen. 7 Verse aus Psalm 91.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Norbert Feldhoff, der uns 7 Verse aus einem Psalm mitgebracht hat. Norbert Feldhoff, darin war zum Beispiel eine Zeile: Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers. Das ist ein Psalm, das ein unglaubliches Gottvertrauen ausdrückt. Wenn Sie das ausgesucht haben, sind Sie jemals aus der Schlinge des Jägers gerettet worden?
Nein, ich habe eigentlich sehr viel Glück gehabt, dass ich nie in einer solchen Schlinge war. Die Bilder sind außerordentlich stark, sind unglaublich stark, also über Löwen zu schreiten.
Löwen und Nattern und Drachen.
Nattern zu gehen. Das ist der zentrale Psalm des Nachtgebets der Kirche, der zur Komplett gehört, den man, heute wechseln die etwas, die Psalmen, aber der eigentlich beim Breviergebet fast jeden zweiten oder dritten Tag wieder vorkommt. Das ist mein Bezug zu diesem Psalm. Und ich habe dann noch einen ganz persönlichen Bezug, der zweite Teil, denn er hat seinen Engeln befohlen. Der ist für mich traumhaft komponiert worden von Felix Mendelssohn Bartholdy. Zunächst für 4 Solostimmen und dann später auch für Chor, Doppelchor. Das ist das Stück, was die Chöre im Dom inzwischen auf meinen Wunsch alle singen und was zu meiner Beerdigung gesungen wird. Das ist mein Wunsch, das wissen alle, das gibt's nicht schriftlich, das habe ich nur so intensiv mündlich erzählt, dass alle das wissen, das wird gesungen, aber auch vorher auch schon.
Mündliche Tradierung hilft immer ganz stark. Ja. Aber wenn Sie das so sagen, das bete ich jeden zweiten, dritten Tag, Sie bringen es hierhin mit, ich bitte jeden Gast immer etwas mitzubringen, was wirklich wesentlich für ihn ist. Und ich befehle meinen Engeln, dass du keinen Anstoß nimmst. Fühlen Sie sich auch so? Fühlen Sie sich so, als hätte jemand den Engeln befohlen, dass sie über Nattern, Drachen, Löwen schreiten können und es passiert ihnen nichts?
Ja, das ist ein absolutes Geschenk. Ich kann da nicht sagen, dass ich Gott weiß, was getan, gewollt, gewünscht hätte, um in diesen ruhigen Glauben zu kommen. Das ist mir durch die Familie, in meinem Leben, durch Vorbilder geschenkt worden. Der Theologe sagt, der Geist Gottes weht, wo er will. Jedenfalls konnte ich auch bei großer Verantwortung, auf vielen Problemen, fast immer gut schlafen. Fast immer. Und ich bin schon der Überzeugung, dass es mit diesem Glauben zu tun hat. Ich konnte dann abends sagen, also lieber Gott, jetzt habe ich alles gemacht, mehr kann ich nicht. Jetzt sieh du zu, du bist dran, wie diese westfälische Mutter mit ihren 5 Kindern. Wenn die nicht mehr mit den Kindern zurechtkam, dann hat die gebetet, das hat mir ein münsterscher Priester mal erzählt, lieber Gott, sieh du zu, es sind auch deine Plagen. Also so eine Haltung, emotional, die ist bei mir und aus der lebe ich und konnte ich meine Arbeit auch abwickeln.
Sie sagen jetzt gerade aus so einer Haltung, also das ist eine Haltung, ist es eine Verbindung, ist es eine Haltung? Was ist auf der anderen Seite, wenn Sie du sagen, was ist da auf der anderen Seite?
Für mich ist Gott der Unaussprechliche, der Unbegreifliche, den ich dennoch ansprechen darf. Und das übersteigt alle, ich bin ein sehr rationaler Mensch. Aber ich weiß gerade deshalb, die Ratio kann nicht alles lösen. Es gibt etwas, was weit über unseren Vernunft und unseren Willen hinausgeht. Und da ist für mich in Jesus Christus der konkrete Bezug. Das ist in mir gewachsen, das hat die Theologie nicht kaputt gemacht, durchaus auch bestärkt. Und das ist mein Leben.
Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es von Teresa von Avila, aber ich bin nicht sicher. Es kann einfach sein, dass es irgendwo anders herkommt. Aber trotzdem gefällt mir dieser Gedanke so gut. Der Verstand kann begreifen, dass er nicht alles ist.
Also ist meines Erachtens, wenn man halbwegs ehrlich ist, dann, was große Naturwissenschaftler auch gesagt haben, jede Lösung eines physikalischen Rätsels wirft mindestens genauso viele neue Fragen auf, wie man gerade gelöst hat. Der menschliche Verstand wird immer weiter forschen müssen und er stößt immer, wenn man ehrlich ist, an Grenzen, die man nicht erklären kann. Und für mich ist der christliche Glaube an einen Schöpfergott, an einen Gott, der die Menschen liebt, der für die Menschen gestorben ist, unbegreiflich. Kann man nicht vom Verstand her begreifen. Also dieses ganze Wunderkreuz, Wer behauptet, dass er das begriffen hat, der tickt nicht richtig. Aber man kann sich hineinbegeben, man kann aus dieser Überzeugung leben. Und es gibt halt sehr viele Vorbilder, Heilige, sagt man, die daraus die größten Krisen bewältigt haben. Ich habe ein durchaus glückliches Leben gehabt. Ich bin nicht in der totalen Krise gewesen. Also die Nattern haben mich nicht ständig umspielt. Aber ich hoffe, dass ich auch tiefere Krisen überstehen könnte mit diesem Glauben. Das ist mir erspart geblieben.
1969 ist unser Gast in der Sendung Menschen heute Norbert Feldhoff, Geheimsekretär des damaligen Kardinals Höffner geworden. Das war für Sie eine Überraschung, Geheimsekretär, das klingt immer so mysteriös, denn Sie wollten ja gar nicht in die Verwaltung. Warum haben Sie denn nicht abgelehnt?
Ja, die Frage kann ich gut nachvollziehen. Erstmal, der Titel ist schon schön. Das ist ja eine Verdopplung. Ne? Sekretär heißt schon Geheimschreiber.
Okay.
Wenn man das ins Deutsche übersetzt, und ein geheimer Geheimschreiber ist dann. Ist ein
historischer. Unsichtbar.
Ah, wunderschön, wunderschöner Titel. Gut. Ich war in 68, 69 ist viermal versucht worden, mich zu versetzen, was an sich von der Entwicklung her ganz normal war. Dreimal hat mein Pastor Heinz-Werner Ketzer das verhindert. Ich habe mich da immer passiv verhalten. Ich will jetzt nicht die verschiedenen Positionen, das war in sich schon, ist das romanhaft zu erzählen, was ich alles machen sollte. Also ich stand da auf dem Absprung. Und dann als letztes Sekretär von Kardinal Höffner, den ich außer dem Einführungsgottesdienst noch nie gesehen hatte. Das war der neue Erzbischof. Kein Kontakt, er zu mir auch nicht. Und dann hat mir Ketzer zugeraten, machen Sie das. Gut, ich bin auch so erzogen worden. Gehorsam in der Kirche ist für mich völlig normal. Das heißt nicht, dass ich nicht selber denke noch. Aber wenn der Bischof mich nun beruft in eine andere Aufgabe, ich habe die nicht gesucht, sage ich ja.
Und diese Schneeballschlacht in Freiburg im Hinterkopf?
Da ging es ja um die Frage, ob ich was tue, um mich selber in eine Gegend zu begeben. Außerdem, mit Sekretär war ja nun wirklich noch nicht, da habe ich keine Sekunde gedacht, dass ich mal Generalvikar werden würde. Also Bischöflicher Sekretär, okay, eine andere Aufgabe, war ein Berufswechsel. Und bei der ersten Vorstellung, als wir uns das erste Mal persönlich gesehen haben, Kardinal Höffner und ich, griff der dann in die Seitentasche, holt einen Briefumschlag raus. Ja, Herr Kaplan, das ist dann die Ernennung, die ist in der üblichen Form von der Verwaltung geschrieben. Dann brauche ich die nicht mit der Post zu schicken. So ging das los und Sie müssen Kontakt halten mit Priestern und Laien, telefonisch und schriftlich. Und das Übrige sagt Ihnen Ihr Vorgänger, damit war die Arbeitsplatzbeschreibung gegeben. Mhm. So, das war wunderschön klar, kurz war der Fall erledigt und ich habe unendlich viel gelernt.
Und Sie sind dann ja, ich mache mal ein bisschen voran in Ihrem Lebenslauf, Sie sind dann ja bald Generalvikar geworden. Sie haben eben gesagt, das flog mir so zu, also das Analytische und das Juristische, das flog mir zu. Das heißt, das, was damit verbunden war, dann eben in der Verwaltung zu arbeiten, hat schon zu Ihnen gepasst.
Ja, rückblickend muss ich sagen, das stimmt. Also ich habe damals mit 35 Jahren nur den Mut gehabt, die Aufgabe zu übernehmen, weil der Kardinal Höffner es mir zutraute. Ich hätte zu dem Zeitpunkt nie und nimmer mich beworben auf so ein Amt. Das wäre Wahnsinn gewesen. Es gab im Generalvikariat 500, 600 Mitarbeiter, nur einige Sekretärinnen, die jünger waren als ich. Der Diözesan Jugendseelsorger.
Der war älter?
Der war mein Weihejahrgang, okay. Aber ein Jahr älter.
Okay.
Das ist absurd, sowas. Mhm. Da kann man sich nicht drauf bewerben, allein vom Alter her. Und rückblickend kann ich sagen, vieles, was ich dann machen musste, kam meiner Veranlagung sehr nah.
Ich freue mich, dass heute Norbert Feldhoff zu uns gekommen ist, ins Domradio, in die Sendung Menschen, der fast 30 Jahre lang Generalvikar war. Ich kenne mich jetzt nicht so sehr in der kirchlichen Verwaltung aus, aber meine Vorstellung davon ist, dass das wirklich heißt, im Zentrum der kirchlichen Macht als Manager zu sein. Und dann auch noch in der reichsten Diözese oder einer der reichsten Diözesen weltweit. Das ist viel Verantwortung. Was war die größte?
Das ist schwer zu sagen. Ist sehr schwer zu sagen. Also in der Öffentlichkeit ist so der Eindruck, weil ich da von Anfang an aus bestimmten Gründen viel sagen und machen musste, Finanzen. Die größere Frage ist die Lösung von Personalkonflikten, wobei das nicht nur Einzelpersonenkonflikte sein können, die es natürlich gibt, Pfarrer mit Gemeinden, aber auch Gruppenkonflikte. Also ich habe das auch daran zu arbeiten, solche Konflikte zu lösen, als den priesterlichen Teil meiner Tätigkeit verstanden. Ein Priester sollte ein Diener der Einheit sein, um das mal mit einem Schlagwort zu sagen. Da kann ein Generalvikar sehr viel tun. Wobei er die Kraft haben muss, auch Entscheidungen zu treffen, die wehtun. Also die Macht, die man hat, die notwendig ist, die muss man zur Leitung nutzen. Dazu gehört Klarheit und da gehören Entscheidungen zu. Und man kann es nicht allen recht machen. Das ist in jungen Jahren nicht einfach zu begreifen. Ich glaube aber, dass es gelungen ist. Und gerade schwierige Entscheidungen, Streit, Auseinandersetzungen, kann man in der Regel nur eine Seite zufriedenstellen. Das dann menschlich zu machen, das war das Priesterliche. Und da würde ich sagen, ist das Hauptproblem der Tätigkeit gewesen.
Was war denn Ihr Kompass? Also wenn Sie zwei Parteien vor sich hatten oder eine Entscheidung treffen mussten, von der Sie wussten, die tut dem oder der jetzt weh. Was war Ihr Kompass zu sagen, ich mache das trotzdem?
Ganz ruhig zu überlegen, was ist das Richtigere? In solchen Fällen gibt es fast nie nur schwarz oder weiß, richtig oder falsch, sondern in der Regel ist das immer eine Mischung. Da gibt es das Richtigere und das weniger Richtige. Und das muss man analysieren. Und wenn man nie alleine, also da gehört ein persönlicher Prozess zu, aber den muss man natürlich mit den entsprechenden Mitarbeitern in der Verwaltung erörtern. Und da hatten wir Riesenprobleme, gerade in dem Personalbereich. Wenn dann aber mit dem Erzbischof und mit den leitenden Mitarbeitern eine klare Position da ist, dann muss man die gegen Tod und Teufel vertreten. Ich habe eine Veranstaltung gehabt in Wissen. Da ist die örtliche Polizei, hat Sorge gehabt, ob sie die Sicherheit, die natürliche Sicherheit gewährleisten konnten, haben aus Koblenz Polizeiverstärkung eingeholt. Also Veranstaltung, 400 Leute, die alle gegen uns waren im Raum. Da muss man durch. Da muss man durch. Und man muss selber überzeugt sein, dass der Weg richtig ist. Man muss zuhören können, immer wieder argumentieren und dann aushalten, wenn man beschimpft wird.
Okay. Sie haben gesagt, es gab ganz wenig Nächte, in denen die Konflikten Ihnen den Schlaf geraubt hat. Und einer, ich weiß nicht, ob Sie es leid sind, darüber zu sprechen, aber einer, der sehr öffentlich war, das war der Konflikt um die schwangeren Konfliktberatung, respektive der Austritt oder der Ausschluss daraus. Und Sie haben die unterlegene Position in dem Fall vertreten. Sie wollten nicht, dass die Kirche aus der schwangeren Konfliktberatung rausgeht. Ist das so was, wo Sie wirklich sagen, das hat mir dann mal den Schlaf geraubt?
Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Okay.
Also ich habe immer schlecht geschlafen, wenn ich in Urlaub fuhr.
Ach.
Das versteht überhaupt keiner. Nee. Ich auch nicht, aber es ist so. Hatte ich Reisefieber, auch wenn ich mit dem Auto nur in die Schweiz gefahren bin. Aber wann das konkret war, sowas behalte
ich. Also aber einfach
nicht.
Dann reden wir einfach über den Konflikt so, dass Sie mussten etwas tun, von dem Sie überzeugt waren, das ist falsch. Also wie ist Ihnen das denn Ist ja sicher nicht in den Kleidern hängen
geblieben. Es ist komplizierter. Ich war und bin der Überzeugung, dass man in der Frage, ob man in der staatlich anerkannten Konfliktberatung bleiben kann und den Schein ausstellt, mit dem dann eine Frau zur Abtreibungsstelle gehen kann. Das war der eigentliche Knackpunkt. Dass man guten Gewissens der Meinung sein kann, das ist möglich, und dass man genauso zu der Erkenntnis kommen kann, das darf die Kirche auf keinen Fall. Mhm. Also ich halte nicht einen einzigen Weg für richtig und den anderen für falsch. Ich halte zwei Wege für möglich.
Aber Sie wären den anderen gegangen.
Ich wäre den anderen gegangen. Das, also ich kann
und wenn
nicht
aber dann trotzdem das große Schiff halt anders steuert, Sie, ja, sind, Sie sollen Kapitän sein und, ja, Sie müssen Kurs nehmen, obwohl Sie denken, oh Gott, da sind Untiefen, da will ich aber eigentlich nicht hin. Das, bleibt Ihnen das in den, ist Ihnen das in den Kleidern hängen gegangen oder konnten Sie dann sagen, nee, ist nicht mein Verantwortungsbereich und habe ich nicht zu verantworten?
So einfach ist das dann nicht. Ich hatte als Generalvikar zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich dem Erzbischof, da ist ein Punkt, da kann ich nicht mehr mitmachen, ich bitte mich zu entpflichten. Mhm. Wobei die Entpflichtung dann erst zieht, ist anders wie bei einer Kündigung, wenn der Bischof tatsächlich entpflichtet. Mhm. Also der eigene Verzicht auf das Amt bewirkt noch gar nichts.
Okay.
Aber das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Das haben mir auch Leute später gesagt. Wir haben gar nicht verstanden, dass sie weitergemacht haben. Der andere Weg war, okay, es ist vom Papst eine Entscheidung getroffen, die ich nicht für die bessere halte. Mhm. Aber auch mit der Entscheidung kann man noch was bewirken. Ich wusste sehr wohl, welche wahnsinnige Enttäuschung viele Leute hatten. Ich hatte bei Großveranstaltungen auf Bundesebene im Caritas-Bereich, also mit vielen Dutzend Menschen öffentlich vorher diskutieren müssen. Ich hatte beste Freunde, die kurz davor waren, aus der Kirche auszutreten wegen der Entscheidung. Also ich habe das mitbekommen, sehr stark, und habe aber dann gesagt, wir müssen sehen, wir können ja nach wie vor noch was machen. Es ist uns ein Weg abgeschnitten. Aber aus dieser total miesen Stimmung, die ganz breit vorhanden war, kann man da noch was Positives machen. Und ich glaube, das musste dann die Ordnung einhalten der Kirche, dass uns gerade in Köln das positiv gelungen ist.
Im Domradio, die Sendung Menschen mit Norbert Feldhoff. Norbert Feldhoff, ich weiß überhaupt gar nicht, wie viele Fragen ich alle jetzt wegstreiche, was man alles fragen oder erzählen könnte. Was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung, habe ich Sie auf vielen Fotos mit anderen Menschen gesehen. Und das waren ganz oft Mächtige. Mächtige aus der Kirche, dann waren es Päpste, Mächtige aus der Politik, dann waren es Kanzler oder Kanzlerinnen, Künstler. Also Sie sind durch die Ämter, die Sie hatten, fand ich beim Betrachten selbst sowas wie eine öffentliche Person geworden. Hat Sie diese große Nähe zu verschiedenen Mächtigen aus verschiedenen gesellschaftlichen Sparten verändert?
Ich habe gesehen, dass auch große Namen normale Menschen sind.
Okay.
Also sicher habe ich Respekt vor einem Papst und auch vor einem Regierungschef. Aber es sind auch in jedem Amt, auch in jedem kirchlichen Amt, steckt auch ein Mensch. So zum Beispiel bei der Begrüßung von Benedikt, Weltjugendtag. Mhm. Das war für mich eine extreme Herausforderung, den vor dem Dom zu begrüßen. Das war mein Professor, er war gerade der Papst, der neue Papst. Es war nicht vorgesehen im Protokoll, im Ablauf des Rundfunks und Fernsehens, dass eine Begrüßung stattfand, aber das Kapitel hat gesagt, du begrüßt den. Ein Text, eine Schreibmaschinenseite vielleicht, mehr nicht. Noch nie habe ich im Leben so lange an so einem Text gearbeitet. Okay. Und konnte dann, ich habe den mit leichten Fehlern frei vorgetragen, konnte den Papst beobachten und dann sehen, wie er sich über Details gefreut hat, geschmunzelt hat, dass sie ihn persönlich ansprechen konnte. Also dieses normale Reagieren eines hohen Herrn, das finde ich gut. Das ist schon was Besonderes. Also ich bin Paul dem VI. Vorgestellt worden, Johannes den 23. habe ich ohne Vorstellung aus der Nähe erlebt. Johannes Paul der II. Hat bei mir übernachtet, 2 Nächte, 3 Wochen eher Papst wurde. Er hat mich mit Namen immer angesprochen, wenn ich ihn sah. Benedikt war mein Lehrer gewesen und jetzt Franziskus habe ich nur einmal beim Gottesdienst auf dem Petersplatz gesehen. Den kenne ich also nicht näher. Das ist was Schönes, aber man lebt nicht davon.
Warum war das so eine große Herausforderung, diese DIN A4-Seite?
Also der neue Papst, der deutsche Papst, macht seine erste Reise nach Deutschland. Ich weiß nicht, wie viel Fernsehstationen diesen Augenblick übertragen haben. Also ich war schon gewohnt, öffentlich zu reden. Was sagst du da? Eine Rede, die nicht vorgesehen war? Entweder blamiert man sich total oder man schafft es dann in wenigen Sätzen doch noch was zu sagen. Das ist hinterher sogar im Internet zu lesen gewesen. Der Vatikan hat es veröffentlicht. Also das ist extrem. Das ist extrem. Das muss eigentlich jeder verstehen.
Das ist ja so ein Gefühl wie wirklich die Weltöffentlichkeit guckt jetzt auf das, was mein Mund fabriziert.
Ja.
Sie nicken. Ja. Ich habe ganz, ganz unterschiedliche Bilder gefunden oder Filme oder was sie wann wo gesagt haben. Und ich habe eins gesehen. Da musste ich echt lachen, weil sie hatten ein kleines, aus weißen Röschen geformtes Krönchen im Haar, also so wie Kommunionkinder das tragen. Und damit nicht genug, sie hatten auch ein weißes Röckchen an. Also das war natürlich Karneval, aber sie sind da wirklich als weibliches Kommunionkind aufgetreten.
Ja, ob das Kommunionkind oder ob das Blumenschmuck war. Und der Rock war auch durchsichtig, wenn ich das noch richtig erinnere. Der Rock war durchsichtig. Das war es war Tütü. Das muss Weiberfastnacht gewesen sein. Im Generalvikariat, seit wir das Maternushaus haben, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, feiert das Generalvikariat Weiberfastnacht im Maternushaus. Habe ich immer gesagt, das haben wir überhaupt nur deshalb gebaut, damit wir feiern konnten. Wenn Leute das Haus kritisierten, so viel Geld. Ja, ich sage, ist klar, die paar Millionen mussten wir ausgeben, damit wir Weiberfastnacht, da kann man nicht mehr seriös diskutieren. Und da haben die mich veranlasst, das anzuziehen und mit einer Gruppe zu tanzen. Wann das war, weiß ich nicht mehr.
Ja, also ich fand das, sie sahen überhaupt nicht peinlich berührt aus, es war einfach irgendwie ein freudiger Moment und dass dieses öffentliche Leben hat nicht gemacht, dass sie sich irgendwie eingeschränkt hätten. Dass sie gesagt haben, so kann ich das auf keinen Fall, so kann man ja nicht in die Öffentlichkeit gehen, ich habe ja eine Position, das darf ich ja nicht gefährden, das hat das nicht gemacht, oder?
Nee, also so habe ich eigentlich nie gedacht, nein.
Im Fragebogen habe ich Sie das schon gefragt. Der Dompropst wird ja manchmal Domherr genannt. Und also ist der Domherr der Herr des Domes? Da haben Sie gesagt, ja, der Domherr ist wirklich der Herr des Domes. Der Herr des Domes, der Sie waren, wo war der Lieblingsplatz?
Das wird immer wieder gefragt.
Ja, klar.
Das ist also die Frage. Obwohl sie nicht die Erste sind, die das fragt, kommt dann immer wieder überraschend auf mich zu. Und ich muss mich dann durchringen. Ich denke nicht so.
Okay, jetzt, Sie können auch 3 sagen oder 5.
Ja, also morgens früh, wenn wenig Menschen im Dom sind, der Dom leer ist, die Sonne bekanntlich im Osten aufgeht, hinter dem Chor des Domes, dann in den Bänken im Mittelschiff zu sitzen, in aller Ruhe, diesen wahnsinnigen Raum genießen. Das ist eine Situation. Und dann gibt es eine andere, festlicher Gottesdienst, feierlicher Einzug mit einer Prozession von der Turmhalle in den Dom und die Orgel vor allem mit den spanischen Trompeten im Westen, die Hochdruck Trompeten sind, die pusten und blasen dann einen in den Rücken, eine stramme Musik. Da kann es sein, obwohl ich so lange am Dom bin, dass mir noch kalt den Rücken runterläuft. Das zeigt die Brandbreite des Doms. Der Dom ist für mich nicht die typische Kirche für das stille Gebet. Dafür ist tagsüber viel zu viel Betrieb. Vor der Schmuckmadonna in der Sakramentskapelle, da geht es. Aber das sind Seitenräume. Der leere Dom, der stille Dom. Und dann, dafür ist er gebaut, die Kathedrale für den großen Gottesdienst.
Ganz am Ende der Sendung, Menschen, will ich ganz an Ihren Anfang zurück, Norbert Feldhoff. Da habe ich nämlich angefangen mit einem Zitat, das Sie bei Ihrer Verabschiedung gesagt haben. Da haben Sie schon geschmunzelt. Sie wollten mehr Schaf und weniger Hirte sein. Das ist natürlich im Moment im Bistum viel zitiert. Und wenn man sich trifft, dann redet man da auch drüber, dass Sie das gesagt haben. Und als ich mit Hannelore Bartscherer vom Katholikenausschuss darüber sprach und sie fragte, was Sie denn heute fragen würden, wenn Hannelore Bartscherer an meiner Stelle säße, da hat sie gesagt, also ich würde nach den Schafen und den Hirten fragen. Ein Hirte zur Zeit von Jesus, hat sie mir dann erzählt, der ging ja hinter der Herde. Der suchte die Lahmen und die kranken Schafe und wenn er sie gefunden hat, hat er sie getragen, damit sie nicht den Anschluss verlieren und so. Aber der ließ die Schafe auch laufen und die Kräuter suchen und fressen, die sie selber fressen wollten und so. Und das wollte sie gerne fragen, das tue ich jetzt mal vertretungsweise für die Hannelore, ob sie das auch so sehen, ob ein Hirte auch diesen Blick auf die Schafe hat.
Der gute Hirt, und wenn man die entsprechenden Psalmen nimmt, der führt die Schafe auf die richtige Weide. Ein Hirt soll, darf, muss führen. Aber er muss den Schafen auch nachgehen. Guter Hirt zu sein ist eine, ich hätte jetzt fast gesagt, verteufelt schwierige Aufgabe. Also es ist eine tolle Herausforderung. Jeder Priester sollte von den Psalmen des guten Hirten, von dem Bild Jesus als guter Hirt, versuchen, seinen Dienst zu tun. Es ist immer beides drin, das Leiten und das den Schafen nachgehen.
Aber das Nachgehen, es hat eine doppelte Bedeutung. Das Nachgehen im Sinne von, ich gehe das verlorene Schaf suchen, ich gehe dem nach, aber auch dieses, ich gehe dahinter. Und hab die vor mir im Blick, die Herde, ne? Aber ich gehe dahinter und wie so eine, das machen da nicht die jungen Mütter, also ich als junge Mutter jedenfalls nicht, aber die Großmütter, die so eine Gelassenheit haben und so eine lange Leine den Kindern lassen, dass sie sich bewegen können, aber sie sind oft zack da, wenn den Kindern was passiert.
Ja, ja.
Also so.
Also ich habe mir, also ehrlich gesagt, mit dem Bild vorher und hinterher gehen, weiß ich nicht, im Rheinland, die Schafhirten gehen vor der Herde meines Erachtens. Mhm. Düsseldorf haben wir immer wieder Schafherden gehabt. Aber das spielt für mich, also das Bild spielt keine Rolle und man muss mit allen Bildern ja vorsichtig sein. Also ich habe von mir gesagt, scharf sein. Mhm. Ich würde in einer Predigt mich sehr schwer tun, gegenüber den Gläubigen zu sagen, ich bin Hirt und ihr seid Schafe. Mhm. Weil das zu 90% falsch verstanden wird. Das kann ich
ja
auf
so
dem Umweg,
ja.
Wenn ich sage, ich bin gegenüber Gott ein Schaf und hoffe von ihm auf gute Weise geführt zu werden, das passt dann zu den Engeln, liegt auf der Ebene. Aber das Bild umgekehrt heute Christen, Christinnen zu sagen, halte ich für außerordentlich gefährlich, da missverständlich.
Ja, das hat ja, ich meine, hat immer was damit zu tun, wie ein Wort konnotiert wird. Und die Bedeutung von Schaf ist nun mal dumm.
Ne? Genau.
Es blökt und es trottet hinterher. Also
aber
ich mein,
hat wunderbares Fell.
Oh, und auch wunderbare Milch.
Ja.
Aber bleiben wir bei Ihnen. Wenn Sie das so gesagt haben, haben Sie sich dabei ja was gedacht. Also es waren zwar nicht die Augen der ganzen Welt auf Sie gerichtet in Ihrer Verabschiedung, aber natürlich sind das prominentere Worte als in einer anderen Sonntagspredigt oder so. Was ist denn da für ein Wunsch oder für ein Bedürfnis hinter? Wer soll denn da? Sie haben gerade schon gesagt, Gott soll das tun, aber ne, wenn Sie mehr scharf sein wollen, was ist denn das für ein Bedürfnis dahinter?
Dahinter steht das der Wunsch nach Ruhe. Ich habe ja als Dank allen, die da Glückwünsche geschickt haben, ein Schaf aus der neapolitanischen Krippe, geschenkt in einem wunderschönen Design, das hier mit der
Idee.
Krippe in der, im Museum Schnütchen war. Da habe ich das kennengelernt und habe also mehrere Wochen dran gebastelt, um die Druckgenehmigung zu bekommen, mit einem tollen Designer, das entwickelt. Dieses Schaf schläft. Mhm. Und das ist mein Wunsch, den mir ja keiner glaubt von den engen Freunden. Ich möchte schlicht Ruhe haben, die Ruhe genießen. Und so bin ich schrittweise auf dieses Bild gekommen. Als Priester hat man Teilhabe am Hirtenamt des Bischofs, das ist mit der Weihe gegeben, aber das muss man nicht immer aktiv ausüben. Und auch der Papst, habe ich gesagt, und die Bischöfe sind Schafe des guten Hirten. Nicht nur die dummen Gläubigen, in Anführungszeichen, jetzt von mir gesagt. Und ich möchte jetzt dieses Schaf sein, im Gebet, in der Ruhe, und so weiter, stärker leben als Teilhaber am Hirtenamt.
Wir hatten eben in der Sendung schon mal ein anderes Bild, der Hofhund, der von der Kette gelassen wird, ja, oder auch nicht. Und wenn ich ihn so zuhöre, dann erscheint vor meinem inneren Auge so ein Hofhund, der sich in die Sonne zusammenrollt, der sich den besten Platz auf dem Hof sucht und sagt, macht ihr mal, ich bin da und ich mache die Augen vorbei, macht ihr mal. So ungefähr?
Ja, so ist es, genau.
Was ist noch offen geblieben? Gibt es noch einen Wunsch, den Sie ans Leben haben? Außer in der Sonne zu liegen. Und die Franzosen haben dann einen Begriff für, die sagen Lézardé. Und der Lézard ist das die Eidechse, Eidechsen. Zu Eidechsen, also, in der Sonne zu Eidechsen. Also sie wollen außer zu Eidechsen.
Die können das gut, die Eidechsen. So,
die können ja, das ja. Wunderbar. Ja, ich gucke denen immer zu und denke, ich verstehe, warum die Franzosen da ein eigenes Verb für haben. Also, gibt es noch einen Wunsch, außer zu Eidechsen, was offen geblieben ist?
Nein. Nein, nein, also ich will auch nicht irgendwelche verrückten Reisen noch machen, ein bisschen Urlaubsreisen und so, aber nicht in die weite Welt oder sowas schwebt mir.
Bisschen zum Nachbarhof unterwegs sein.
Ja, das kann auch bis nach Südtirol gehen.
Ah, immerhin. Und sonst, also Reisen nicht, sonst ein Wunsch?
Nein. Im Moment muss ich abarbeiten, es sind noch eine Reihe Aufgaben, also die totale Ruhe ist überhaupt noch nicht eingezogen. Das ist aber auch sinnvoll, dass das so allmählich aufhört. Und dann warte ich ab. Ich gehe da ganz gelassen ran.
Norbert Feldhoff, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier gewesen sind. Und vielleicht, wenn Sie erlauben, komme ich irgendwann mal vorbei und schaue mir das an, wie Sie in der Sonne eidechsen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie da viel Zeit zu haben. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass irgendwas dabei war, was Sie inspiriert, ob Sie das mit dem Eidechsen gerne auch mal ausprobieren oder sich den Psalm mal vornehmen, wie auch immer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie gut. Am Mikrofon war Angela Krumm.